Herzlich willkommen zum heutigen Medientalk Südniedersachsen. Heute zum Thema Cybermobbing, also ein Thema, was wir heute mal so ein bisschen eingangs beleuchten wollen, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, weil das ist der erste Teil von zwei Teilen, den es zu diesem Thema Cybermobbing geben wird. Und ich habe zwei tolle Experten an meine Seite gestellt bekommen, die ich euch mal gerne vorstelle. Und zwar haben wir da zum einen die Madita Siddiq von der Freien Universität Berlin. Sie ist im Bereich Entwicklungspsychologie unterwegs und konzentriert sich da hauptsächlich auf die Arbeit als Trainerin, unter anderem im Präventionsprogramm Medienhelden. Werden wir später auch noch drauf zu sprechen kommen. Das heißt, sie ist auch eng mit dem pädagogischen Fachpersonal unterwegs, arbeitet da eng mit denen zusammen und hat übrigens selbst eine 19-jährige Tochter. Und dann habe ich hier auch noch Stefan Bronner zu Gast, ist da alterstechnisch tatsächlich relativ nah dran, gar nicht so weit weg mit seinen jungen 22 Jahren. Er engagiert sich online ehrenamtlich bei der Beratungsorganisation youport.de als sogenannter Scout. Das heißt, er berät Jugendliche und junge Erwachsene bei Problemen im Netz. Das kann Cybermobbing sein, aber nicht nur Cybermobbing, und ist da auch für die jüngeren Scouts im Bunde gerne Ansprechpartner aufgrund seiner Erfahrung. Ich freue mich riesig, dass wir hier zusammenkommen mit euch und vor allem, dass ihr auch da draußen mit dabei seid, sei es jetzt gerade in diesem Moment live zugeschaltet oder später auch beim Nachsehen. Diejenigen, die live dabei sind, die möchte ich ganz herzlich auch noch dazu einladen, gerne die Fragen im Chat zu hinterlassen. Wir freuen uns sehr drüber, wenn wir auch die Fragen von euch beantworten können. Und ich freue mich sehr auf dieses Thema. Es ist ja ein wichtiges Thema, aber lasst uns erstmal alle abholen, mit ins Boot holen. Madita, was genau versteht man denn unter Cybermobbing?
Ja, das ist eine gute Frage. Letzten Endes gehen wir von der Definition von Mobbing aus und ergänzen das ein bisschen. Das heißt, wir verstehen unter Cybermobbing hauptsächlich die Verbreitung von beleidigende, diffamierende, belästigende oder bedrohenden Inhalte, die über die digitalen Medien verschickt werden, also sprich soziale Netzwerke oder auch Messenger-Dienste.
Und was ist denn da der Unterschied zu realem Mobbing? Also wirkt sich das irgendwie anders aus? Also abgesehen davon, dass das natürlich nicht in der realen Welt stattfindet, sondern online, gibt es da noch irgendwie, ist das eine andere Art von Mobbing?
Also wir sagen schon, dass es eine besondere Form ist, aufgrund dessen, dass natürlich die Ausführenden von Cybermobbing sich meistens auch sehr anonym fühlen. Also das heißt nicht, dass die wirklich anonym sind. Also meistens kennen sie schon, also sage ich jetzt mal, bei den Fällen, die uns meistens begegnen, ist schon bekannt, wer dahinter steckt in den meisten Fällen. Aber die fühlen sich anonym, weil sozusagen, die quasi hinter ihrem Bildschirm, hinter ihrem Handy das machen. Und dadurch scheint die Hemmschwelle noch niedriger zu sein als eigentlich bei unseren, sage ich mal, klassischen Face-to-Face-Mobbing.
Ja, und Stefan, da würde mich direkt mal interessieren, was sind so Fälle, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Also wie kann sich das ausdrücken? Ich meine, du hast ja jetzt auch nun viel Kontakt mit Opfern auch zu tun gehabt oder viel Kontakt mit denen gehabt. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie kann sich das konkret äußern?
Ja, also klar, auf Detailfragen oder so Fallanfragen kann ich jetzt nicht eingehen. Ich kann mal so grundsätzlich mal einen Fall vorstellen, den wir so auch als so nicht Standardfall sehen, aber vermehrt auch viel, sind natürlich auch irgendwie Angriffe oder Nachrichten in Klassengruppen oder die Ausschließung von manchen Mitschülern, die dann irgendwie in der Klasse eh schon Schwierigkeiten haben oder dann eben auch in so digital dann in der Klassengruppe das da natürlich dann auch zu spüren bekommen in Nachrichten oder einfach nur dem Ausschluss aus einer Gruppe oder irgendwelchen Nachrichten, die sich da irgendwie zusammenbilden. Genauso können auch manchmal einfach WhatsApp-Gruppen entstehen, wo dann darüber gelästert wird und sich das dann erst entwickelt oder vielleicht sogar Betroffener dann hinzugefügt wird. Sowas haben wir Gleichzeitig aber auch anonymere an, also eher so Nachrichten, die dann per Instagram oder irgendwie weiteren Social-Media-Plattformen eher reinkommen, die gar nicht so direkt mit dem Betroffenen Kontakt haben. Sowas gibt es natürlich auch.
Und da finde ich auch sehr spannend, als U-Port seid ihr Beratungsorganisation für gerade Betroffene auch. Wie viele Anfragen sind das denn pro Tag? Wie kann man sich das vorstellen? Wie oft kommt das tatsächlich vor?
Also im Durchschnitt, also wir haben das, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sehen. Bei uns hängt das natürlich auch ein bisschen an den Ferien ab oder verschiedenen, ja auch also in unserer Gesellschaft entstehenden Punkten. Manchmal hängt es auch irgendwie an einem neuen Film oder einer neuen Serie, die rauskommt, die vielleicht auch ein bisschen Interesse weckt oder man da dann irgendwie erst drauf kommt. Wir rechnen immer ungefähr mit 8 bis 10 Anfragen, die wir sogar täglich bekommen. Nicht alle gehen direkt an unsere Scouts selbst. Manche übernimmt auch unser psychologisches Team, wenn die auch ein bisschen direkter oder sensibler sind von den Themengebieten her, dann gehen die auch gerade nicht an unsere minderjährigen Scouts. Aber ungefähr 8 bis 10 Anfragen, die wir da täglich reinbekommen.
Ja, auch spannend, dass ihr das so ein bisschen aufteilt auf Jugendliche als Ansprechpartner auf Augenhöhe und dann auch noch psychologisches Fachpersonal. Kann man da auch so grob abschätzen, wann, also wird eher das eine, das andere in Anspruch genommen? Kann man das so ein bisschen aufteilen? Ist das 50-50 oder wie sieht das aus? Oder geht das Hand in Hand?
Also hauptsächlich so, also grundsätzlich geht jede Anfrage, die bei uns reinkommt, erstmal ins pädagogische Personal. Die checken grundsätzlich mal die Anfrage ab. Sind da auch gerade sensible Inhalte drin, die jetzt nicht direkt an Jugendliche in Kontakt treten. Wir haben da natürlich auch eine Verantwortung gegen unseren Beratenden, dass die gerade auch mit selbstgefährdenden Inhalten keinen Kontakt haben oder dann echt explizit sexualisierter Gewalt etc. Da geht es dann wirklich nur an unser pädagogisches Team, aber wirklich überwiegend geht es sogar an unsere Scouts selbst, die dann Hand in Hand auch arbeiten. Also bei uns kann man online in unserer Plattform sozusagen eher im Backend kann man sich das sozusagen zusammen auch zusammenschreiben. Wir können auch mehrere Scouts bei uns auch vielleicht ein, zwei Rückfragen hat, ob eine Anfrage wirklich auch so perfekt passt, kann man sich da auch gegenseitig unterstützen, was auch gerade da ganz praktisch ist für den Anfang bei uns.
Wie genau das funktioniert mit U-Port, werden wir uns zum Schluss nochmal genauer anschauen. Aber mich interessiert jetzt noch von dir, Madita, gibt es denn so übergeordnet, sagen wir mal deutschlandweit oder vielleicht weltweit, so Statistiken, wie oft Cybermobbing vorkommt? Ich könnte mir, um ehrlich zu sein, auch vorstellen, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, oder?
Ja, das vermuten wir auch. Also wir wissen natürlich, dass seine Studien oder auch Befragungen, das soziale Erwünschtheit natürlich auch eine Rolle spielt. Aber es gibt tatsächlich auch deutschlandweit ganz viele, sag ich mal, aktuellere Studien auch, wo man reinschauen kann. Also zum Beispiel im Oktober 2022 hat die Techniker Krankenkasse in Zusammenarbeit auch mit Bündnis gegen Cybermobbing eine ganz aktuelle Studie für Deutschland veröffentlicht. Und laut dieser Studie haben 16,7% der Jugendlichen zwischen 7 und 20 Jahren in Deutschland schon einmal Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht. Das heißt, in absoluten Zahlen geht man so von circa 1,8 Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland aus, die mindestens einmal Opfer von Cybermobbing geworden sind. Das heißt im Prinzip, wenn wir wirklich diese Statistik so erstmal so nehmen, ist das schon eine sehr große Zahl. Und wenn wir dann davon auch noch ausgehen, dass vielleicht viele auch gar nicht darüber sprechen möchten oder zugeben möchten, die auch nicht in solchen Studien auch mit aufgenommen werden, dann kann man schon davon ausgehen, dass die Zahl wahrscheinlich höher ist. International betrachtet aber, in anderen Ländern, sind die Zahlen auch ähnlich. Natürlich gibt es da auch ein paar Unterschiede, aber wir können jetzt schon davon ausgehen, dass diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, relativ handfest sind, sage ich jetzt mal.
Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurückblicken im Vergleich, ich könnte mir vorstellen, dass während der Pandemie sich das auch noch mal so ein bisschen verstärkt hat. Wäre jetzt meine These. Stefan, was sagst du dazu? Du bist ja jetzt auch schon seit längerem bei U-Port und auch schon vor Corona, wenn ich richtig informiert bin, dabei gewesen. Ist dir da so eine Entwicklung aufgefallen?
Jo, also die Entwicklung haben wir auf jeden Fall mitbekommen, gerade bei uns sind auch ein bisschen die beratenden Themen, haben sich auch ein bisschen verschoben. Klar, Cybermobbing ging da gerade auch direkt natürlich nur noch digital, weil auch gerade Schulklassen auch nur noch digitalen Unterricht hatten. Da war das natürlich auch gerade ja, für Mobbende der ein leichteres Mittel, weil alle haben sich eh schon online befunden und gleichzeitig für Betroffene auch immer schwieriger, weil man konnte nicht einfach sein Handy ausschalten oder irgendwie davon Abstand gewinnen, weil man ja täglich irgendwie in Online-Meetings sein musste und sich irgendwie auch weiterbilden, Infos suchen musste. Und gleichzeitig war es natürlich auch das einzige Medium, was viele junge Leute auch hatten, um sich vielleicht mal online irgendwie zu treffen, mit anderen Mitschülern sich überhaupt zu connecten, gerade auch welche, die jetzt irgendwie eine Schule wechseln oder erst neu in eine Schule kommen. Bei einem Schulwechsel, da ist es natürlich, merkt man das umso mehr. In unserer Beratung hatte man das auch gemerkt, in Medienabhängigkeit natürlich auch. Viele junge Leute, die uns auch geschrieben haben, sie hängen da auch natürlich Tag und Nacht dran. Oder Eltern dagegen, die dann angefangen haben, auch gleichzeitig Sachen einzuschränken, zu sagen, okay, du sitzt wirklich 5 Stunden schon in der Schule und dann nachmittags auch noch. Sowas haben wir auch von der Entwicklung mitbekommen, ja.
Da werden wir später auch nochmal drüber sprechen, ob das wirklich das Mittel der Wahl ist. Aber vorweg erstmal nochmal, Madita, gibt es denn auch zu der Entwicklung während der Corona-Pandemie auch von der Forschung her Belege, dass sich da was verändert hat?
Auf jeden Fall. Also die Studie, die ich vorhin zitiert habe, die hatten sich auch die Zahlen angeschaut und da haben zum Beispiel auch 7 von 10 Schüler und Schülerinnen angegeben auch, dass quasi seit Corona Cybermobbing sozusagen zugenommen hat, laut deren Einschätzung. Die gleiche Studie hat auch Eltern und auch Lehrkräfte befragt. Und auch dort haben die Eltern und die Lehrkräfte diesen Eindruck bestätigt, dass die auch aus ihren Erfahrungen und ihren Empfinden her auch zustimmen würden, dass seit der Pandemie auch das Cybermobbing zugenommen hat. Aber man muss sich das auch mal überlegen. Also wir hatten die Lockdowns, da waren die Schüler und Schülerinnen bei sich zu Hause. So, auch dementsprechend muss man auch sagen, auch das reale Mobbing hat ja in dieser Zeit abgenommen, weil wenn man nicht im Klassenzimmer war, um sich face-to-face zu mobben, ist das natürlich ja auch eine Folge dessen. Also insofern gibt es auf jeden Fall, auch die Gym-Studie hat das auch sich angeschaut. Also das heißt, es gibt hier sogar 2 Studien, die auf jeden Fall bestätigen, dass die Zunahme des Mediennutzung sozusagen durch die Pandemie auch, das heißt nicht, dass es einen direkten Zusammenhang ist, aber dass auf jeden Fall das einen Einfluss auch auf das Cybermobbing-Verhalten der Schüler und Schülerinnen hatte.
Und wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken, wir merken ja die Digitalisierung, natürlich gab es da jetzt in den letzten Jahren nochmal einen Schub, aber auch wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, dann ist die Entwicklung schon echt rasant. Ich meine, ich brauche mir nur die Entwicklung der Handys anzuschauen, das ist schon Wahnsinn, was da passiert ist. Wenn man das jetzt in die Zukunft überträgt, könnte man meinen, boah, Digitalisierung ist eine Nonstop-Entwicklung gefühlt, wird sich noch verstärken. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir dann mit VR-Brillen dann im Klassenzimmer und vielleicht artet das nochmal in ganz andere Dimensionen aus, die für uns jetzt noch nicht vorstellbar sind. Aber was denkt ihr denn oder du, Stefan, auch ganz besonders, ist das eine Entwicklung, die noch zunehmen wird, je mehr auch die Digitalisierung noch weiter Einzug in unser Leben halten wird?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also gerade auch die Corona-Pandemie, wie wir gerade besprochen hatten, bestätigt ja nur noch mehr, dass wir natürlich, umso mehr wir uns online befinden und auch befinden müssen, und in der Zeit musste natürlich auch jeder Schüler online in einem Meeting sitzen, dass es natürlich angenommen hat und auch die Nutzung grundsätzlich hat natürlich angenommen, weil das ja auch das einzige Medium war, was mich irgendwie mit anderen Leuten noch connected hat. Und ich wollte natürlich auch wissen, was ist los, gleichzeitig auch, wenn man sich das vielleicht selbst anschaut, ich hatte bei mir auch in der Corona-Zeit das Gefühl, ich habe echt viel, viel, viel mehr online verbracht, wollte natürlich auch wissen, was geschieht in der Welt, was sind allein schon die aktuellen Zahlen. Aber das hat auf jeden Fall mir auch gezeigt, es wird immer mehr in Richtung online gehen und auch unsere Beratungsanfragen sind damals auch Stück für Stück immer weit ausgestiegen, im Durchschnitt auf jeden Fall höher. Im Vergleich zur Zeit davor. Deswegen schätze ich auf jeden Fall, dass es da nur noch mehr gibt und auch natürlich das Wichtige, wie du schon gesagt hast, es kommt immer mehr und man muss da irgendwie immer mitgehen, dass man da natürlich auch schaut. Man kann sich da jetzt nicht so hinsetzen und sagen, wir beschäftigen uns nicht damit und irgendwann holt sich das dann schon einen auf und genauso muss man da auch immer ein bisschen gucken, dass man nicht ganz vom Schluss ist. Wir selbst bei uns in Newport bilden uns auch zweimal jährlich noch weiter. Da kommen dann auch neue Trends, neue Apps, solche Sachen mit dazu, weil wir genauso natürlich auch immer zu den aktuellsten Plattformen beraten. Also wissen müssen, wo melde ich, auf welcher Plattform, wie, welche Inhalte, was gibt es da überhaupt auf BeReal oder wie auch immer, welche App jetzt gerade wieder kommt. Was gibt es da für Möglichkeiten? Kann ich da kommentieren? Wie funktioniert das Freunde-Adden? Was habe ich für Einstellungen? Und sowas ist natürlich auch für uns wichtig und wird auch für jeden anderen immer wichtiger werden, wenn wir immer umso mehr Plattformen benutzen und umso mehr dazukommt. Und spätestens, wenn wir, glaube ich, alle ein VR-Headset aufhaben, wie du gesagt hast, dann müssten wir uns aller spätestens da natürlich noch mehr mit beschäftigen und haben dann natürlich auch viel mehr online.
Würdest du sagen, es wird sich aktuell genug damit beschäftigt, wo du sagst, in Zukunft müsste man sich wahrscheinlich noch mehr damit beschäftigen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass auch gerade durch so Medientalks wie diesen hier natürlich darauf aufmerksam gemacht wird, was gibt es überhaupt für Gefahren, was gibt es für Möglichkeiten als Erwachsener. Ich hatte das auch in bereits anderen Talks. Kommt da auch immer die Frage, muss ich als Erwachsener denn da auch oder als Elternteil da auch großartig immer mit am Ball sein? Und bei uns ist natürlich von Newport oftmals auch in der Beratung der Punkt, dass sich manche Kinder und Jugendliche gar nicht gern an ihre Eltern wenden, weil die vielleicht auch gar nicht wissen, wie funktioniert jetzt so eine Plattform. Und für andere ist eher die Sorge, okay, wenn ich denen jetzt erzähle, was ich irgendwie online für böse Kommentare in einem Spiel bekommen habe, dann darf ich das nicht mehr spielen. Und grundsätzlich ist es ja dann nicht die Sorge des Spiels, und sowas merken wir schon vermehrt, dass man da ein Bewusstsein schafft, auch sich ein bisschen weiter informiert und schaut, was gibt es denn da überhaupt und wie löst man das, zu sensibilisieren, auch auf das Kind zu achten und zu schauen, okay, wie kann ich da als Elternteil auch unterstützen?
Ja, falls hier Eltern zugucken, die das Stichwort BeReal auch noch nicht kannten, ich glaube, selbst in unserer Altersgruppe, ich weiß nicht, korrigier mich, Stefan, ich schmeiß mich jetzt in einen Pott mit dir. Ich bin gerade erst 30 geworden Anfang des Jahres. Aber bei mir ist BeReal auch nicht ganz so bekannt. Um das mal kurz zu erklären, das Stichwort BeReal ist da tatsächlich Programm, also echt sein. Bedeutet, man bekommt eine Meldung auf das Handy, jetzt ein Foto machen und hat 2 Minuten Zeit, um ein Foto zu machen. Man kann das unter bestimmten Bedingungen auch nochmal nachholen, aber nur dann kann man Posts von anderen sehen. Und das ist wirklich Wahnsinn, finde ich, wenn man sich mal so anguckt, wie viele Plattformen es gibt, über die wir jetzt sprechen könnten, auch en Detail, wie sich das da auswirkt und was da so die Faktoren sind. Wir reden da über BeReal als Fotoplattform, Instagram, eine Plattform, die ja jetzt auch multimedial, sage ich jetzt mal, unterwegs ist, Videos sind da total im Kommen, die Reels. Spiele fand ich jetzt auch spannend, Stefan, dass du das gesagt hast. Hatte ich auch nicht mitgerechnet. Woran muss ich noch denken, wenn ich an Cybermobbing denke? Haben wir irgendeine Plattform, die noch nicht? Ich glaube, Facebook ist out, kann man so sagen, oder?
Ja, das umso mehr, ja. Aber gerade auch, es gibt verschiedenste. Wir haben auch Telonym ist zum Beispiel eine Plattform, was ganz viel auf Instagram genutzt wird. Da kann man so anonym Fragen stellen an Leute. Das kann man sich sozusagen in sein Profil packen und dann können mir anonym meine Follower einfach Fragen stellen. Da kommen nicht nur Fragen, sondern auch manchmal Hate rüber oder auch gemeine Fragen, auf die man vielleicht gar nicht antworten möchte. Snapchat als Bildplattform, die immer so ein bisschen jetzt an Userzahlen auch immer mehr weiter sinkt. Aber natürlich TikTok, um das gar nicht zu vergessen. Gerade auch, was Instagram jetzt an Reels macht, da auch in die gleiche Richtung geht, versucht dann natürlich auch User zu halten. Also für uns ist TikTok immer so das Paradebeispiel für eine Plattform, die auch einen dran hält. Und also ich rate es nur jedem mal, vielleicht einmal auszuprobieren, zu gucken, wie gut funktioniert das. Bei mir im Freundeskreis sagen immer alle, ja, ich lebe da halt in der Bubble oder bist du in der gleichen Bubble, aber genau das beschreibt es perfekt. Also es gibt keine, also aus meiner Sicht selten eine Plattform, die so perfekt den Inhalt abstimmt auf den User wie TikTok gerade aktuell. Und für Kinder und Jugendliche ist es natürlich, oder auch für mich, ich denke mir, also oder auch andere in meinem Alter, ist es natürlich top. Man bekommt Sachen angezeigt, die einem gefallen, und gleichzeitig vergisst man währenddessen natürlich auch die Zeit. Es bietet natürlich im Punkt der Cybermobbing genauso die Grundlage und die Plattform wie jede andere auch, um da irgendwie Hate-Kommentare zu bekommen, Direktnachrichten zu bekommen von fremden Leuten oder auch Leuten, die man eben kennt. Genau.
Also ich verbringe auch sehr viel Zeit auf TikTok. Das ist, glaube ich, so meine Plattform Nummer eins aktuell. Madita, über welche Altersgruppen reden wir denn da? Also gibt es vielleicht Altersgruppen, die eher betroffen sind als andere?
Also Betroffenheit gibt es natürlich über alle Altersgruppen hinweg. Also es fängt auch jetzt inzwischen natürlich früher an, weil natürlich auch das Smartphone besitzt, inzwischen ja auch bei jüngeren Schülern sozusagen ja auch vorhanden ist. Also das hat natürlich, aber insgesamt, wenn man schaut, welche Altersgruppe, wo treten die meisten Cybermobbing-Fälle auch häufiger sozusagen auf, dann stellt man fest, 7., 8. Klasse, das ist sozusagen da, wo die Hochburg des Cybermobbings sozusagen ist. Aber wie gesagt, auch Ältere, auch Berufsschüler sind davon betroffen, aber genauso auch Schüler in der Grundschule. Also das heißt, man kann nicht genau sagen, oh, nur Kinder und Jugendlichen in der 7. und 8. Klasse. So, da sprechen wir nur vermehrt sozusagen, wo das Phänomen noch mehr auftritt, sage ich jetzt mal.
Okay. Ja, und was jetzt auch noch spannend ist, übrigens, genau, habe ich gerade gelesen, Twitch ist auch noch genannt worden als Plattform, wo natürlich auch viel abgeht, ist ja eine Streaming-Plattform, da wären wir auch wieder beim Thema Gaming zum Beispiel oder auch anderes. Ich sehe da auch so kleine DJs ihre Musikplatten auflegen, also auch eine super vielfältige Plattform. Findet jeder seinen Platz, würde ich mal so sagen, auch wenn man, das ist ja auch so ein Thema, es ist ja gut, dass wir darüber sprechen. Es ist ja auch so, dass gerade Jugendliche auch immer mehr eigentlich das Bedürfnis haben, ist mein Eindruck, auch wirklich vor der Kamera stattzufinden da. Also das ist ja dann auch nochmal wahrscheinlich so ein verstärkender Effekt, wenn man sich selber so nach außen kehrt und sich zeigt, wenn man dann ja gleichzeitig viel, viel mehr Angriffsfläche bietet, oder?
Klar, also gerade auch, man bekommt es natürlich auch vorgelebt und Berufe, sage ich mittlerweile, wie Influencer machen es natürlich auch attraktiv. Der Gedanke, dass ich jetzt mit meinem Computerspielen wirklich auch mal irgend vielleicht mein Gehalt bekommen. Und das zeigen ja auch gerade große deutsche oder auch internationale YouTuber oder Streamer, wie das möglich ist, wie man dann auch echt sehr viel Geld verdient, wie man sich viel leisten kann. Und das macht das natürlich auch attraktiv. Und gleichzeitig, warum nicht dann auch ausprobieren und irgendwie auf Twitch starten? Und vielleicht wird man auch einer der Millionen, sage ich mal, der dann da durch die Decke geht. Und gerade das macht es auch eben möglich. Jeder hat nicht nur einen Account und kann nicht nur Inhalte sehen, sondern sich auch genauso teilen. Und man weiß halt dann doch dennoch nicht, im Stichwort Cybergrooming, nicht so ganz, wer findet sich denn auch wirklich hinter dem Profil. Also genauso kann sich natürlich jeder auch als 12-, 14-Jährige ausgeben, Gleichaltrige, die mir irgendwie auch immer nette Nachrichten schreibt und sich dann irgendwie im schlimmsten Fall vielleicht auch mal mit mir treffen möchte. Sowas darf man da natürlich nicht außer Acht lassen. Da aber genauso, das findet auf allen Plattformen statt oder auch gerade im Gaming-Bereich. Ich hatte heute noch ein Video zu angeguckt. Stichwort Roblox als sehr große Spieleplattform, die dann irgendwie auch, wo sich sehr viele auch Ältere natürlich auch tummeln. Das ist unabhängig der Plattform. Wichtig ist natürlich, da irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, auch bei Kindern und Jugendlichen. Sagen, hey, du solltest da auch grundsätzlich niemandem vertrauen, auch wenn er dir nett schreibt oder auch wenn er sich als sehr Jüngeren ausgibt, weiß man halt nie, wer wirklich dann dahinter steckt. Genau.
Und da kann ich auch nur sagen, also es gibt eine etwas ältere Studie, also ich glaube, das muss schon von 2014 oder so gewesen sein. Da gab es auch eine Studie, wo Fake-Profilen Jugendlichen vorgelegt worden ist. Und bei den Profilen war es so, dass teilweise sehr viel Information, sehr viele Fotos und so weiter zu sehen waren. Und dann war die Frage so, würdest du dieser Person helfen? Und bei der Studie kam heraus, dass so nach dem Motto, naja, wenn du so viel von dir preisgibst und jetzt machst du negative Erfahrungen im Netz, dann bist du ja selber schuld daran. Also bin ich auch weniger bereit, dir zu helfen. Aber genauso wie eben Stefan eben geschildert hat, ist die Jugendwelt aber im Moment, also ein ganz anderer. Da wärst du aufgefordert, teile so viel wie möglich von dir mit. Lasse deine Mitmenschen an dein Leben teilhaben. Also man muss auch sagen, ich sag mal so, ist jetzt auch ein bisschen oldschool, aber auch Reality-TV hat dazu beigeführt sozusagen. Du bekommst mehr Fans, je mehr du aus deinem Leben anderen zeigst, sozusagen. Und das ist ein Trend, was ganz, ganz lange geht. Das heißt, wie du eben gesagt hattest, mit Snapchat und so weiter, also auch die YouTuber, die Influencer sozusagen, die zeigen ja sehr viel von denen sozusagen. Und das werden natürlich den Jugendlichen auch vermittelt. Ja, das ist das. Ja, du bist empathisch, wenn du viel von dir zeigst. So. Und gleichzeitig hat diese ältere Studie auch gezeigt, ja, aber bam, jetzt hast du eine Mitschuld sozusagen und ich bin bereit, dir weniger zu helfen. Aber ich sage mal so, wir dürfen auch nicht zu kritisch sein, weil auch Erwachsene tendieren dazu. Es gibt auch andere Lebensbereiche, Tendenzen, wo auch Erwachsene früher, sage ich mal, sehr häufig auch in anderen Kontexten gesagt haben, naja, du hast dich so und so verhalten, du hast dich so und so angezogen, selber schuld, wenn du jetzt negative Erfahrungen machst. Das heißt, auch hier, wir dürfen nicht verurteilen, sondern einfach verstehen, es ist so, das scheint es auf den ersten Blick vielleicht auch absurd zu sein, aber das gibt uns einen Hinweis, dass man auch daran arbeiten kann.
Ja, das finde ich ein sehr, sehr spannender Punkt, weil ich bin jetzt mit 30 auch nicht gerade die ältere Generation. Ich habe auch keine Kinder. Aber mir geht es jetzt schon mit 30 so, obwohl ich mich noch so jung fühle. Teilweise erschrecke ich auch, ne? Also das ist schon so ein fehlendes Verständnis, was dann ganz tief innen ist. Zum Beispiel, wenn ich eine Reportage sehe und da taucht ein kleines, schätzungsweise 8-jähriges Mädchen auf und sagt, ich möchte eines Tages Profischwimmerin und YouTuberin werden. Und dann stellt sich bei mir die Nackenhaare auf, weil ich so denke, boah, das ist schon krass, dass das so ein Berufswunsch ist. Aber ja, es ist eben die Zeit, es sind die Entwicklungen und das, was ich früher gehört habe, früher war alles besser, das fange ich jetzt so langsam auch an zu sagen. Also es ist halt einfach eine Generationssache. Es ist so, da fehlt als Erwachsener oder als Eltern oder vielleicht auch als pädagogisches Fachpersonal manchmal auch einfach so ein bisschen das Verständnis, aber versuchen, sich reinzudenken und es zu akzeptieren, ist da, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, ne? Wenn wir uns mal die verschiedenen Perspektiven anschauen, die wollen wir ja gerne auch nochmal beleuchten. Opferperspektive, da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Man könnte jetzt provozierend sagen, wie wir jetzt eben gerade schon festgehalten haben oder einige sind versucht zu sagen, tja, selber schuld, wenn du dich so preisgibst, wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist, dann musst du damit rechnen, dass du Angriffsfläche bietest. Aber wie sehen das Opfer und vor allem auch, wie betrifft das überhaupt auch Opfer? Also was macht das mit denen? Stefan, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu erzählen.
Klar, wir hatten es vorhin schon beim Stichwort Corona, dieses andauernde Online auch sein, das merken wir auch bei vielen Opfern, ist natürlich irgendwie schwierig, weil ich kann jetzt keinem sagen, ja, dann mach dein Handy aus. Und das ist eine der einfachsten Lösungen, die manche Leute auch immer vorschlagen, schalt einfach aus oder lösch einfach deinen Account. Und ich glaube, dass es für viele junge Leute natürlich nicht so einfach ist, also irgendwie zu sagen, okay, ich lösche jetzt meinen gesamten Account, und das sollte ja auch irgendwie, weil man eine schlechte Erfahrung hat, deswegen so sein gesamtes Profil und natürlich auch irgendwie den Kontakt auch zu Freunden so direkt zu schließen, ist ja natürlich auch nicht die Lösung. Aber da Abstand zu gewinnen, das merken wir natürlich bei vielen Opfern, die bei uns auch Rat suchen, dass man da irgendwie nicht so direkt Abstand dazu bekommt, dass man irgendwie abends natürlich noch am Handy sitzt und dann irgendwelche Nachrichten bekommt, weil es dann irgendwie nicht schlafen kann und weiß, okay, am nächsten Tag in der Schule geht es vielleicht auch irgendwie weiter, und dann verfolgt mich das sozusagen auch immer auf Schritt und Tritt. Da irgendwie halt auch geben wir natürlich Tipps in Richtung, auf jeden Fall die Accounts zu blockieren, einfach um mal Luft zu kriegen, mal nicht weiter Nachrichten zu haben, und das wird bei dem einen oder anderen auch dazu führen, dass dann einfach ein zweiter Account sich meldet oder irgendwie ein dritter Account erstellt wird, wird von Plattformen schon immer mehr eingedämmt, aber das kann unter Umständen natürlich auch wieder vorkommen, aber dass man einfach mal ein bisschen auch von diesen Nachrichten Abstand gewinnt, das ist halt auch gerade der größte Unterschied zum Offline-Mobbing, sage ich mal. Man kommt davon nicht einfach weg. Also man geht nicht aus der Schule und weiß, okay, jetzt ist so rum und ich sitze zu Hause, sondern es ist halt dann auch genauso wie das Handy immer in der Hosentasche und immer dabei. Genau.
Also eine permanente Belastung. Madita, genau. Vielleicht gibt es da auch nochmal aus wissenschaftlicher Perspektive irgendwie so Einordnungen. Was sind denn so Folgen? Also wie äußert sich das
Also wie Stefan eben auch gesagt hat, es ist nachweisbar, dass die psychische Belastung und der psychische Druck bei Cybermobbing natürlich sehr hoch ist. Also 24 Stunden, 7 Tage sozusagen. Es ist anders als, sage ich jetzt mal, bei dem Face-to-Face-Mobbing. Die Schüler können sich nicht, also die Kinder und Jugendliche können sich nicht zurückziehen. Die gehen zwar nach Hause, machen die Tür zu. Früher haben sie erstmal durchgeatmet. Es ist Freitagnachmittag. Erst Montag bin ich wieder in der Schule. Mal schauen, was sie sich da ausdenken. Aber erstmal kann ich durchatmen. Und dieses Durchatmen kann nicht mehr jetzt stattfinden, weil auch wenn die selber sich entscheiden sollten, ich gehe jetzt nicht online oder ich blockiere jetzt die entsprechenden Netzwerke, es ist aber trotzdem so, dass die ausführende Gruppe oder ausführende Einzelne in dem Moment ja trotzdem posten, trotzdem hetzen, trotzdem Gerüchte verbreiten, können trotzdem noch das Video oder das Foto von einem auch weiterleiten. So. Und man ist absolut hilflos dem ausgeliefert in dem Moment. Und da dieser Druck, der ist enorm. Also das heißt auch hier zum Beispiel werden wir auch zum Teil von einer Krankenkasse gefördert, wo man sich fragen kann, was hat eine Krankenkasse für ein Interesse an das Thema Cybermobbing? Es ist so, es ist nachweisbar dementsprechend, dass doch, dass es ist ein, wie gesagt, ein psychischer Druck ist. Und das macht sich bemerkbar natürlich, dass auch, dass du Depressionen führen kann, auch Bully Side, das ist so ein eigener Begriff für Kinder und Jugendliche, die sich aufgrund von Cybermobbing-Erfahrungen auch mit den Gedanken spielen oder auch wirklich Versuche unternehmen, ihr Leben zu nehmen. Also das heißt, auch das hat einen eigenen Begriff an sich. Das heißt, die Folgen sind sehr weitreichend. Und nicht davon zu sprechen, natürlich auch die körperliche Belastung, dass auch dann die Schüler, Schuldistanz ist auch eine Folge dessen. Denn meistens ist es schon so, dass die auch wissen, dass die Cybermobbende sozusagen aus dem Umfeld, in dem Schulumfeld sich befinden. Das heißt, man weiß auch, dass ich, warum soll ich jetzt in die Klasse gehen? Warum soll ich in die Schule gehen? Dann haben meine Mobber auch vielleicht was gegen mich in der Hand. Also das heißt auch vielleicht nicht zu wissen, wer genau dahinter steckt, führt einfach dazu, dass man dann auch der Ort der Schule und Klassenraum vermeiden möchte dann in dem Moment. Also insofern sind die Folgen von Cybermobbing wirklich sehr gravierend und kann sogar auch ins Erwachsenealter noch Folgen mit sich ziehen. Also insofern wirklich leider ein Phänomen, was man nicht unterschätzen sollte.
Ja, deswegen kommen wir gleich ja auch nochmal auf Angebote zu sprechen, Präventionsangebote, gerade jetzt in Bezug auf die Medienhellen und U-Port wollen wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Aber was jetzt auch so eine, oder wenn man sich verirrt auf die Seite der Medienhelden, Madita, dann gibt es ein schönes Video zu sehen. Und da sagt ein Junge oder ein junger Jugendlicher sagt, hast du schon mal irgendeinem Typen oder irgendein Mädchen im Internet beleidigt, fertig gemacht? Und da habe ich mir die Frage gestellt, gibt es klassische Tätertypen und ab wann bin ich Täter? Ich könnte mir vorstellen, dass das schon früher ist, als manch einer das denkt.
Ja, ich glaube, vielleicht hat Stefan da auch Erfahrungen mit der Gruppe direkt. Man muss sagen, wir haben in der Wissenschaft so ein bisschen das Problem natürlich auch, wenn wir Studien durchführen, genau auch diese Gruppe zu erfassen, weil es ist sehr schwierig, jemand, der gerade noch in der Entwicklungsphase sich vielleicht auch befindet und dieser Rolle ist, auch zuzugeben, dass man in dieser Rolle ist. Es ist einfacher zu sagen, ich habe mitgemacht, als zu sagen, ich habe angeführt sozusagen. Also zumindest einmal gegenüber Erwachsenen, sage ich jetzt mal. Und deshalb ist es sehr schwierig, da genau zu sagen, ob es, ja, wie gesagt, was sind die Intentionen dahinter, was sind die Tätertypen. Manchmal wird ja sehr häufig auch gesagt, so, wir haben es erstmal aus Langeweile gemacht, war doch nur ein Spaß, wird ja häufig gesagt. Aber auch hier, wenn man sich das genauer anschaut, sagt, ja, aber beim Spaß war ja schon eine Intention vielleicht auch da, jemanden vielleicht erstmal lächerlich zu machen. Das war vielleicht nicht die Intention, sage ich jetzt mal, ich möchte den fertig machen und mobben. Aber auch das hat ja schon, aber auch hier, sage ich jetzt mal, was macht das Unbewusste eigentlich da? Ist da dann doch nicht eine Schädigungsabsicht doch von vornherein dabei? Also insofern ist es sehr schwierig, aus wissenschaftlicher Sicht genau zu sagen, ob es sozusagen Tätertypen gibt, so wie du es gerade genannt hattest. Aber ich würde mal Stefan fragen, wie sieht es bei euch aus, direkt in der Arbeit mit denen?
Also bei uns ist auch eher selten, so wie du auch sagst, in den Studien ist es natürlich auch immer schwierig, sozusagen die ja, Verursacher oder auch ja, Täter, sage ich mal, irgendwie zu erfassen. Und das Gleiche ist auch bei uns, kommt bei uns wirklich sehr, sehr, sehr selten vor, dass sich mal ein Täter bei uns meldet oder dann auch davon sagt, hey, ich hab mal jemanden gemobbt und wie kann ich damit umgehen oder wie entschuldige ich mich oder was, also dann eher so in den Folgen darauf dann erst realisiert, was man dann natürlich tut. Wir haben gleichzeitig, also was wir auch oft mitbekommen, ist natürlich auch, dass sich, ja, ich sage, benutze mal Opfer und Täter auch als Wort, dass sich natürlich auch Opfer irgendwie gerne auch zu Tätern dann eher entwickeln, einfach um jemand anderem einfach sozusagen von seinen eigenen, ja, der Opferrolle, dass man davon betroffen war, dass man irgendwie von jemandem beleidigt wird, abzugehen, indem man einfach jemand anderen angreift und sozusagen das Problem von sich selbst weglenkt. Das gibt es natürlich genauso. Und gerade auch online ist es eine leichtere Möglichkeit, einfach dann vielleicht mit jemand anderem wieder irgendjemand anderen anzugreifen, weil dann sieht man das vielleicht eher nicht mehr auf sich zukommen. Und das merken wir natürlich auch. Gibt aber dann natürlich bei uns auch wenig Anfragen zu, in denen wir da irgendwie mit wirklichen Tätern in Kontakt kommen. Ja.
Auch bei Statista gibt es tatsächlich bestätigt, dass sozusagen an vierter Stelle war die Nennung auch, warum man zum Beispiel jetzt das auch ausführt, weil man auch selber in irgendeinem Zusammenhang gemobbt oder cybergemobbt worden ist. Also tatsächlich auch hier, wenn wir von Rollen sprechen, Opfer zu Täter sozusagen, als ich zeige den mal sozusagen auch, ja, ich möchte halt nicht mehr die Betroffene oder der Betroffene sein.
Heißt das, dass Opfer und Täter irgendwie einen gemeinsamen Nenner irgendwo haben?
Ja, also was wir wissen, ist auf jeden Fall, dass ein niedriger Selbstwert auf jeden Fall bei beiden vorhanden ist. Das heißt, davon auch, wenn die Täter, Täterinnen, wenn wir jetzt diese Begriffe benutzen, auch dort ist es so, die geben sich meistens sehr selbstbewusst und zeigen jetzt auch nicht unbedingt, dass sie angreifbar sind. Das heißt auch im Schulkontext, wenn solche konfrontiert werden, dann zeigen sie sich sehr unsicher. Aber tatsächlich ist dahinter nachweisbar ein sehr niedriger Selbstwert. Und das haben wir leider, wie gesagt, bei beiden Rollen. Das haben sie sozusagen eine Gemeinsamkeit. Also was wir noch zusätzlich haben, ist, dass man auch sagt, dass die Empathie meistens etwas weniger ausgeprägt ist, auch bei den Ausführenden von Cybermobbing. Also das ist sozusagen auch etwas, was wir dann auch versuchen, in dem Präventionsprogramm auch mit zu berücksichtigen, weil wir dann sagen, Empathie ist etwas, was man ja, stärken kann durch Übungen zum Beispiel auch die Perspektivübernahme kann man sozusagen üben. Und das ist sozusagen einer der Punkte, wo wir wissen, aha, das ist sehr häufig vorhanden und ist etwas, worauf man in der Prävention auch aufbauen kann.
Jetzt hast du eben gerade gesagt, Madita, einige sagen von sich, ja, ich habe mitgemacht. Schauen wir uns mal die ganze Klasse an. Das ist ja auch schon irgendwie eine Klassendynamik, oder Stefan?
Ja, also es kann sich genauso auch zu der entwickeln, einfach weil man natürlich auch aus dem gleichen Aspekt nicht gleich zum nächsten ja, Betroffenen werden möchte. Wenn man dann einfach mitmacht, kann ich sozusagen ausschließen und das klingt sehr absurd, aber irgendwie gleichzeitig auch zur Hand. Wenn ich mitmache, kann ich nicht gleich der nächste Betroffene davon sein. Und das ist natürlich auch für Bystander jetzt mal als Fachbegriff. Leute, die dabei stehen, vielleicht leichter einfach ein bisschen drüber zu schmunzeln oder irgendwie ein bisschen leicht mitzumachen, einfach um nicht vielleicht der nächste Betroffene zu sein. Und wie Madita vorher schon gesagt hat, es ist natürlich auch bei vielen jungen Leuten in der Entwicklung vielleicht auch gerade diese Dynamik gar nicht reflektierbar oder man kann das auch gar nicht, ja, vielleicht selbst gar nicht wahrnehmen, wie man dann vielleicht auch schon jemanden angreift oder ja, dann irgendwie gleichzeitig vom Bystander vielleicht zum, ja, Mitmacher wird. Das merken wir bei uns dann auch, ja.
Ja, man ist auch der Ansicht, dass man genau diese passiven Rollen stärken muss, ne?
Genau, also zum Beispiel ist es auch so in der Cybermobbing-Forschung, da sagen wir immer, je nachdem, welches Modell man sich anschaut, es gibt mindestens 5 bis 6 Rollen im Cybermobbing-Kontext. Also es gibt nicht nur diese 2 Rollen, wovon wir immer sprechen, Betroffene und Ausführende, sondern nein, es gibt mehr Rollen als diese zwei Rollen in diesem Konzept sozusagen. Es ist eine Gruppendynamik. Das heißt, wir haben die Leute, die mitmachen, die genau wie Stefan gesagt hat, ja auch Ängste haben, auch Gründe haben, warum sie zum Beispiel auch das Verhalten der Ausführenden sozusagen auch nochmal verstärken oder aktiv sogar mitmachen, damit sie nicht selber betroffen sind. Die möchten vielleicht auch mit dazugehören zu dieser Gruppe. Und wir haben natürlich auch ganz viele in der Klassengemeinschaft auch, die einfach zuschauen, die Beobachter sind, die zwar auch denken so, oh, irgendwie finde ich das nicht besonders gut, was hier geschrieben wird, was geschickt wird, was gemacht wird, aber naja, ich habe ja eigentlich nichts damit zu tun. Also sprich, die sehen gar nicht, dass die auch eine Rolle dabei spielen, indem sie einfach passiv zuschauen und akzeptieren, dass das da sozusagen stattfindet. Und tatsächlich sagen wir so, die Klassengemeinschaft und die Klasse spielt eine sehr, sehr große Rolle bei Cybermobbing auch mit. Und deshalb sagen wir auch in der Prävention, wenn man also quasi daran arbeiten möchte, dass zum Beispiel Cybermobbing nicht entsteht, dann ist es enorm wichtig, dass wir genau solche passiven Rollen auch von vornherein in unseren Programmen stärken, dass wir denen auch vermitteln, naja, was sind hier unsere Werte? Also, und du bist mitverantwortlich, auch wenn du nichts sagst und wenn du niemandem auch darauf hinweist. Das heißt jetzt nicht, dass die aufgefordert sind sofort selber aktiv mitzumachen, weil dann kommen ja genau, sage ich mal, das, was Stefan meinte, die Ängste, die bewahrheiten sich dann aus, dann sind sie sozusagen eventuell die nächsten Betroffenen, sondern hier auch mal gegebenenfalls dann sich das anzuschauen, sagen, nein, ich werde mich jetzt an jemanden wenden, also sprich an meine Eltern, an jemanden in der Schulkontext zum Beispiel auch, und ich weise sie darauf hin, dass hier gerade was stattfindet sozusagen, oder dass es erst gar nicht dazu kommt, dass erst Cybermobbing daraus entsteht. Es gibt ja auch so eine Anfangsphase vielleicht auch. Und genau, insofern ist es enorm wichtig in der Prävention auf jeden Fall, dass wir ja sozusagen diese Mitverantwortung der Rollen und dass wir sie aber auch stärken und zeigen, was könnt ihr auch konkret vielleicht tun, wenn es dazu kommen sollte.
Ja, apropos Verantwortung, wir haben schon drüber gesprochen. Stefan hat es eben gesagt, manchmal wünschen sich Betroffene auch nicht unbedingt die Unterstützung der Eltern, beziehungsweise vielmehr, du hattest es so ausgedrückt, man hat Sorge, sich den Eltern vielleicht anzuvertrauen. Wenn ich jetzt aber als Eltern jetzt gerade hier in diesem Moment zuschaue und ich habe so ein Gefühl, was mache ich denn da am besten? Was denkst du?
Ja, am besten mal klar darüber zu sprechen, auf jeden Fall. Und gleichzeitig aber auch das Gefühl geben, dass man sich damit halt auskennt und das jetzt nicht, also was die meisten vielleicht Sorgen haben, ist wirklich, dass irgendwie eine Plattform gesperrt wird oder wie auch immer. Eher so das Bewusstsein schaffen zu sagen, hey, wir wissen, dass du als unser Kind natürlich dafür keine Verantwortung trägst und genauso auch, wenn du jetzt zum Beispiel TikTok benutzt, jetzt dafür nichts kannst, dass du auf deinem letzten TikTok irgendwelche Hasskommentare oder sowas bekommen hast. Genauso auch wie wenn man in einer WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen wird oder da auch solche Nachrichten bekommt. Also auf jeden Fall halt das einfühlsam vermitteln, dass man sich da natürlich auch mit auskennt und dass man da in keinster Form jetzt irgendwie direkt irgendwie so eine Einschränkung dazu holt, sondern auch Unterstützung anbietet. Sagt, okay, es ist natürlich auch immer die Sorge, wenn man da jetzt irgendwie zum Lehrer geht, dass es sich dann irgendwie verschlimmert, aber das ist auf jeden Fall, wenn es im schulischen Kontext ist, ein guter Ansprechpartner, genauso wie SozialpädagogInnen, die dann auch in so einer Situation schlichten können, die dann in Klassen gehen können, wo es wahrscheinlich dann auch irgendwie ein bisschen mehr Aufklärung braucht, um auf das Thema zu sensibilisieren und zu sagen, also was man halt bei allem nicht vergessen darf, ist, dass es auch immer eine Straftat zugrunde liegen kann, rechtlich gesehen, und man genauso auch rechtlich dagegen vorgehen kann, wenn irgendjemand einen Hasskommentar oder auch eine beleidigende Nachricht bekommt. Auch das ist vielen ja auch Verursachern gar nicht bewusst, und allein dieses Bewusstsein zu schaffen, egal in welcher Form, über die Schule, über die Klasse oder über Eltern, die man dann vielleicht mal drauf anspricht, allein das schafft dann auch irgendwie mehr Reflexion vielleicht.
Hm. Und wenn wir uns andererseits mal, Dieter, das pädagogische Fachpersonal anschauen, was auch immer das sein kann, Lehrer oder irgendwie andere Bezüge zu Jugendlichen, gibt es da noch Tipps? Wenn ich jetzt gerade zuschaue und ich habe das Gefühl, in meinem Umkreis der Jugendarbeit, da könnte es einen Fall von Mobbing geben. Was sind da so Tipps?
Also genau wie Stefan eben auch gesagt hat, also Schritt eins ist natürlich schon vorher die Sensibilisierung in der Schule sozusagen zu schaffen, bevor es überhaupt dazu kommt, weil damit ist die Wahrscheinlichkeit dann auch höher, dass ich, wenn ich über dieses Thema spreche, dass auch betroffene Schüler und Schülerinnen sich auch an mich wenden, weil sie dann wissen, ach, wenn ich mich da wende, werde ich ernst genommen. Und man hilft mir dabei sozusagen. Also das heißt auf jeden Fall das Gespräch suchen, also auch mit der Gruppe, auch beobachten, auch schauen. Also nicht nur einfach ein alles in Ordnung akzeptieren, sondern vielleicht ein bisschen mehr auch hinterher sein. Aber wir haben festgestellt, dass tatsächlich der beste Weg ist, tatsächlich in die Beziehungsarbeit schon vorher Zeit zu investieren, indem man überhaupt über Medienkompetenz spricht und über das Thema Cybermobbing spricht und auch sozusagen, wie Stefan auch sagte, den Jugendlichen sozusagen auch in dem Moment schon vorher vermittelt, so ja, das ist ein Thema, wir kennen uns damit aus, uns ist bewusst, dass es hier relevant ist, so dass wenn der Ernstfall dann halt sozusagen auftritt, die betroffene Person auf jeden Fall weiß, so okay, da kann ich mich wenden, da wird mir geholfen und ich werde nicht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, abgewimmelt, weil das ist so etwas, was früher sehr häufig der Fall war, dass viele Schüler sagen, ach naja, ich habe versucht, aber es interessiert ja niemandem. Also, weil dann immer gesagt worden ist, kümmere dich selber darum, beziehungsweise vor mehreren Jahren hatten wir auch das Problem, dass viele Schulen auch gedacht haben oder die Haltung hatten, Cybermobbing findet außerhalb der Schule statt, also sprich nachmittags. Warum müssen wir jetzt als Schule eigentlich da agieren oder überhaupt handeln? Da ist jetzt aber ein sehr, sehr großer Wandel vollzogen worden, sodass ich jetzt auf jeden Fall immer wieder auch mit Schulen arbeite, die sagen so, doch, Cybermobbing ist ein Thema, was uns als Schule auch betrifft. Und das ist auch so. Ich meine, wenn nachmittags sozusagen das Cybermobbing stattfindet, die gleichen Kinder am nächsten Tag bei mir in der Klasse sitzen und ich als Lehrkraft vor denen stehe, dann bin ich doch auch damit gleich konfrontiert. Diese Probleme werden ja nicht vor der Tür des Klassenzimmers gelassen, sondern die kommen ja mit rein. Also insofern, das habe ich den Eindruck, dass die Schulen auf jeden Fall das auch jetzt als Teil ihrer Aufgabe auch mit ansehen, sich darum zu kümmern. Und wie gesagt, auch in dem Moment als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen für Betroffene.
Ich muss gerade auch so ein bisschen an eine eigene Situation denken aus der Schulzeit. Da gab es noch kein Cybermobbing. Da hatte ich noch so ein großes Nokia-Handy mit so einer großen Antenne und war die Einzige in der zweiten Klasse, die ein Handy überhaupt hatte, zu meiner eigenen Sicherheit und der Sicherheit meiner Mutter natürlich. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich hatte damals das Bedürfnis gehabt, als kleines Mädchen, wenn ich einen Streit auf einem Schulhof gesehen habe, dass ich zu meiner Lehrerin gegangen bin und gesagt habe, Frau Lehrerin, die streiten sich da auf dem Schulhof, weil ich fand das so unfair und ich fand das so schlimm. Und es stand letztlich negativ auch erwähnt in meinem Zeugnis, Rebecca ist eine Petze. Und hier denke ich mir so, ich bin jetzt gerade nach unserem Gespräch hier, um ehrlich zu sein, so ein bisschen beruhigt, dass es doch die richtige Herangehensweise war, sich an meine Eltern, ja vielleicht auch, aber an meine Lehrerin vor allem auch zu richten, oder? Was würdet ihr sagen?
Auf jeden Fall.
Okay, also Ansprechpartner sein und ernst nehmen ist so das, was ich rausziehe. Vielleicht auch so ein bisschen in Richtung der Medienkompetenz, mich selber schulen, damit ich das alles einordnen kann, was man vielleicht jetzt auch hier schon gehört hat. Stichwort Be Real, Stichwort Twitch, Gaming und Streaming und so weiter und so fort. Vielleicht ist das mal ein ganz guter Anknüpfungspunkt, Madita, um über Medienhelden zu sprechen. Was sind denn da die Angebote so? Und was würdest du sagen, macht Medienhelden zu einem guten, gelungenen Programm?
Ja, also Medienhelden, muss man sagen, ist auch aus einem Forschungsprojekt entstanden. Also wir hatten eine Finanzierung der EU gehabt und es ist eigentlich ein deutsches Programm sozusagen daraus entwickelt worden. Also was Medienhelden, sage ich mal, besonders macht, ist erstens, es ist ein manualisiertes Programm. Also das heißt, wir haben ein Buch, was auch für jeden zugänglich ist sozusagen, wo wirklich wir zwei Varianten des Programms haben. Wir haben die Variante Curriculum, was 10 Wochen lang geht, weil wir sagen, ein Programm ist erst nachhaltig tatsächlich auch. Also das haben wir auch nachgewiesen durch eine Evaluation auch, wenn man wirklich über einen längeren Zeitraum mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet. Und vor allem ist es so, dass wir auch dort die soziale Kompetenzen auch stärken. Also auch hier, da sagen wir auch, ich muss erstmal auch die soziale Kompetenz haben, sozusagen mit meinen Mitmenschen umzugehen. Und dann kann ich noch obendrauf die Medienkompetenz auch vermitteln, wie ich mich denn im digitalen Raum auch sozusagen mich verhalten sollte. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen Fokus auf beides, also Vermittlung von soziale Kompetenz, Vermittlung von Medienkompetenz so. Und vor allem, weil wir Woche für Woche mit Schulpersonal, also quasi es sind Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter, die das Programm selber umsetzen. Das heißt, ich schule das Schulpersonal und sie gehen in ihrer Schule und setzen das Programm um. Und auch hier auf der Metaebene gibt es ja auch Effekte, weil erstens stärke ich das Klassenklima, was natürlich ein sehr großer Präventionsfaktor gegen Cybermobbing auch ist. Und zweitens auch die Beziehungsebene zwischen der durchführenden Person und der Klasse sozusagen. Also das ist sozusagen die Stärke des Programms. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass es Schulen gibt, die sagen, boah, 10 Wochen, das kriegen wir nie und nimmer hin bei uns, das Woche zu Woche durchzuführen. Und da gibt es dann tatsächlich eine abgespeckte Variante, wo der Fokus erstmal nur auf Sensibilisierung ist. Deswegen muss man sich da auch ganz im Klaren sein, es gibt unterschiedliche Zielsetzungen, je nachdem, für welche Variante man sich entscheidet. Ich kann also nicht durch ein Projekttag den gleichen Effekt erzielen, sozusagen, eine nachhaltigen Effekt, als wenn ich mich für die 10-Wochen-Variante entscheide. Aber auch hier konnten wir nachweisen, dass es auf jeden Fall auch ein verbesserten Medienkompetenz bei den Schülern auch gibt sozusagen. Und deshalb, das ist unser Angebot. Wir haben also Angebote in Niedersachsen, wo wir kostenlos Schulpersonal ausbilden. Geben denen auch das Buch an die Hand sozusagen und ich gebe mit denen auch die Übungen durch und gebe denen auch Praxistipps, was man beachten sollte bei der Umsetzung, stehe auch als Ansprechpartnerin weiterhin auch dann zur Verfügung bei der Umsetzung und dann gibt es auch eine anschließende Supervision sozusagen. Und dann ist sozusagen die Schule gefragt, diesen Zeitraum und das Personal, also Zeitmanagement und Ressourcen zu schaffen, dass das umgesetzt wird sozusagen. Genau, und deshalb, wir arbeiten mit der ganzen Klasse zusammen. Es wird also nicht geschaut, du, ihr habt es nötig, wir machen jetzt mal ein Programm zusammen oder ihr seid hier die guten Schüler, wir machen jetzt mal mit euch ein Programm, sondern wir nehmen komplett die Klasse und mit der Klasse wird dann Woche für Woche 90 Minuten lang an das Thema gearbeitet und wie gesagt, es hat eine erfolgreiche Evaluation auch abgeschlossen. Das heißt, wir haben auch Veröffentlichungen zu diesem Thema. Und das Medienhelden-Konzept ist so erfolgreich gewesen oder hat auch gute Effekte erzielt, dass es sogar jetzt ins Ausland umgesetzt wird. Das heißt, in Kolumbien gibt es eine spanische Version und in Kolumbien in 2 Städten wird auch das Programm umgesetzt. Und dann haben wir auch noch Malaysia. Also auch dort bin ich vor 5 Jahren geflogen und habe dort 25 School Counselors in dem Programm ausgebildet. Und die Universität dort hat es dann auch begleitet. Hier muss man sagen, gibt es auch eine kulturelle Adaption nachträglich, weil man sagt, Deutschland, Schulumfeld ist vielleicht ein bisschen anders als in den anderen Kulturkreisen. Aber letzten Endes ist unser Ansatz dort sozusagen, die Schulen dabei zu unterstützen, dieses Thema anzunehmen und sozusagen, genauso wie du sagtest, die Hemmschwelle da auch abzubauen. Oh, ich kenne mich damit nicht so aus. Kann ich überhaupt mich vor der Klasse stellen und dieses Thema ansprechen? Sondern da auch zu ermutigen, ja, Genau du bist der Richtige oder die richtige Ansprechpartnerin dafür. Was ich nicht mache in meinen Schulungen ist allerdings, jedes Mal auf die einzelnen Apps einzugehen und zu sagen, was sind die Besonderheiten. Denn auch hier stellen wir leider fest, in 6 Monaten oder in 3 Monaten schon könnte das Wissen veraltet sein. Also das heißt, da ist jetzt nicht der große Fokus bei uns, sondern vielmehr auf die Methoden, wie man die Perspektivübernahme übt, wie man die Empathie fördert und so weiter.
Mehr Infos gibt es dann online unter www.medienhelden.info, richtig? Den Link haben wir auch nochmal für euch notiert. Also einfach mal draufklicken, weitergehend informieren. Und ich denke mal, Madita, du wirst auch sicherlich als Ansprechpartnerin bei Fragen da noch zur Verfügung
stehen. Auf jeden Fall.
Du brennst, das merkt man schon. Aber brennt tut Stefan auch für Youport, würde ich mal einfach so dir unterstellen. Erzähl du mal, was macht Youport für dich so besonders? Wie lange bist du eigentlich jetzt da schon am Start und warum so lange? Das spricht ja eigentlich fürs Programm, oder?
Auch, ja. Ich bin seit 2019, war es, glaube ich, war meine erste Ausbildung. Genau, bei uns ist die Besonderheit, wir sind eine der Ersten, die in dem Bereich auch erst ein Pilotprojekt gestartet haben. 2010 war das damals. 2015 wurde das dann mit einem Verein und verschiedenen Landesmedienanstalten dann noch vergrößert. Wir sind auch weiterhin eine der wenigen Online-Plattformen, die eine Peer-to-Peer-Beratung anbieten. Also den Vorteil, den wir haben gegenüber ja auch dem Kontakt, was man immer in Schulen oder Lehrern oder Eltern hat, ist, dass bei uns Gleichaltrige beraten. Keiner oder wenige Leute kennen die Plattform besser wie wir in unserem gleichen Alter und das ist so die Besonderheit bei uns. Also bei uns beraten ja ab 16, vorher war es auch schon viel früher, Jugendliche, die auch gerade diese Schulung dafür bekommen haben. Also bei uns bekommt man am Anfang eine Startschulung, die geht über mehrere Tage hinweg, um einfach ein bisschen auch fachlich und auch rechtlich die ganzen Wissen sich anzueignen und bekommt dann peu à peu mit eben Medienpädagogen an der Hand, die dann auch immer die Anfragen mit beantworten oder auch wir als Scouts schauen da auch mit drauf, beraten wir eben über 2 Wege. Das ist einmal unsere Webseitenberatung, die ist auch komplett anonym. Der Ratsuchende, die Ratsuchende gibt ihre Anfrage an, gibt maximal ihr Geburtsjahr an, damit wir einfach ein bisschen wissen, wie alt ist die Person und ja, welches Umfeld, in welcher Klasse oder wie auch immer befindet sie sich gerade und bekommt anschließend ein Kennwort. In dem Zeitpunkt geht die Anfrage schon an unsere Medienpädagogen, die sichten die und beantworten die entweder direkt selber, eben wenn es sensiblere Inhalte sind, oder geben die in den Pool. Und dann daraufhin gehen eben 40 Scouts oder ja, 30 bis 40 Scouts, je nachdem, live dann drauf zu, können sich das in ihrer Freizeit remote sozusagen einteilen, welche Anfrage passt denn zu mir, wo kenne ich mich aus. Wir haben gerade viele Scouts, die auch sich eben gerade im Gaming, wo es wirklich auch spielebasiert noch so viele Details gibt, auch sehr viele Scouts, die sich da perfekt auskennen. Da sage ich auch mittlerweile, boah, bin ich fast viel zu wenig am Computer, am Zocken. Da ist es gerade gut oder auch einfach, manche haben einfach ein bestimmtes Interesse oder auch gerade rechtlich, nehmen sich dann die Anfrage, beantworten die, bekommen da eben auch Unterstützung und anschließend bekommt der Ratsuchende eben mit so einem Kennwort, was er vorher sich anonym notiert hat, kann er dann seine Anfrage lesen und dann auch wieder nochmal zurückschreiben. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist eben eine WhatsApp-Beratung, die findet gerade in die letzten Minuten statt, das ist immer Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr und da findet es auch komplett live statt. Das bedeutet, man schreibt uns und in dem Moment antwortet dann auch wirklich ein Scout oder eine Psychologin, Schrägstrich Medienpädagogin, dann live auf deine Frage und da hat man natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, kann Screenshots mit reinschicken, eine Sprachnachricht machen, gerade auch, das merken wir, ist natürlich auch, ja, geht auch mit der Zeit und man kennt es, man kann da irgendwie vielleicht in Worte besser fassen, was gerade irgendwie alles passiert ist und welche Nachrichten kamen, als wenn ich da jetzt irgendwie ewig lang eine Nachricht schreibe und dann alles in eins pack. Genau, die 2 Möglichkeiten bietet Youport. Dazu noch ein Präventionsprogramm. Wir haben viele Flyer und auch ein eigenes Webinar mittlerweile, die eben online auch dazu aufklären für Vereine und Schulen. Also falls da auch irgendwie Leute sich weiterbilden wollen, auch Schüler sich weiterbilden, können Lehrer bei uns einfach ein Webinar buchen und dann werden auch Scouts und angehende Medienpädagogen da einzelne Themen basiert auch Unterrichte mitleiten, genau.
Wunderbare Angebote. Ich finde auch, die beiden Webseiten sind super gut aufgebaut. Bei YouPort gibt es auch noch ein paar mehr Informationen, was alles so in der digitalen Welt abgeht. Kann ich sehr empfehlen, da mal vorbeizuschauen bei den beiden Programmen. Vielen, vielen Dank schon mal euch beiden, dass ich mit euch sprechen durfte, dass ihr aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Aber zum Abschluss hätte ich noch zwei ganz, ganz kurze Fragen an euch, die ihr auch gerne kurz und knackig beantworten könnt. Warum engagiert ihr euch für oder gegen Cybermobbing? Stefan, wie würdest du es auf den Punkt bringen?
Ich glaube, weil wir gerade auch heute im Gespräch gemerkt haben, wie hilflos auch manche Betroffene sind, und dagegen vorzugehen und sich eben auch bei mir gerade auch flexibel einfach zu engagieren, hat mir gerade auch dieses Ehrenamt gut gefallen und auch immer, gefällt auch immer noch mir sehr gut.
Madita?
Ja, also ich bin jemand, die sehr, sehr gerne Medien auch nutzt. Also Medien erleichtern mein Leben enorm. Also ich bin ein großer Fan auch von meinem eigenen Handy, sage ich jetzt mal. Und es ist aber so, dass ich halt denke, es ist sehr schade, aber wie man aber über die negative Seite so wenig aufklärt. Und ich möchte, mein Ziel ist es auf jeden Fall nicht, Medien zu verteufeln. Und ich möchte quasi anderen Erwachsenen auch dabei helfen, zu verstehen sozusagen, was der Mehrwert der Mediennutzung auch ist. Aber natürlich auch dabei aufzuklären und Schülern und wie gesagt Kindern und Jugendlichen zu helfen, auch das Positive sich gewinnen und zu vermeiden. Also ich brenne für das Thema. Es ist sehr relevant und das interessiert mich einfach sehr.
Und nochmal ganz kurze Frage mit kurzer Antwort bitte. Was war euer schönstes Kompliment, was ihr bisher für eure Arbeit bekommen habt?
Puh. Soll ich wieder anfangen hier?
Es sei denn, also, Madita hat schon eine Idee.
Ja, gerne. Also sonst, ich bekomme da ein, also bei uns ist es immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich nicht auf jede Anfrage hier direkt von Ratsuchenden oder so eine Anfrage bekommt, aber gerade bei so Multiplikatorenveranstaltungen, wo man Lehrer trifft, wo man Eltern trifft, das muss ja auch gar kein Betroffener sein, da bekommt man schon sehr oft auch nette Komplimente für das, dass man sich da einsetzt und gerade das tut auch sehr, sehr gut, ja.
Ich musste auch nur kurz in mich gehen. Ja, also eigentlich auch ähnlich wie bei Stefan. Multiplikatoren, also das war für mich immer das größte Kompliment, wenn die dann sagen, die konnten für sich Informationen aus meinen Veranstaltungen mit sich nehmen, aber die konnten sich auch mitreißen lassen für ein Thema, wofür sie sich wenig früher interessiert haben. Also, und das ist dann immer so, wo ich denke so, ja, ich habe meinen Job gemacht, also das Thema wird jetzt in der Schule behandelt und also insofern ist das größte Kompliment für mich.
Ich finde, man hat gerade jetzt auch an euren letzten Antworten gemerkt, ihr macht das mit Leidenschaft und ich glaube, bei vielen ist jetzt auch der Spaß geweckt worden, mit euch zu arbeiten, vielleicht mal auf der Website vorbeizuschauen, sich nochmal tiefergehend damit zu befassen. Und tiefergehend befasst sich mein Kollege auch nochmal im nächsten Talk mit dem Thema Cybermobbing. Also seid gerne mit dabei am 17. Mai um 19 Uhr direkt mal im Kalender notieren, gerne live mit dabei sein und Fragen stellen. Das ist die Gelegenheit dazu, Experten auch mal Fragen zu stellen, passend zum Thema. Und dann würde ich sagen, ich wünsche allen einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank nochmal Stefan und Madita, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war super aufschlussreich. Es war ein toller Rundumschlag um das Thema. Und vielleicht wird der ein oder andere, der hier gerade zuschaut, nochmal mit euch in Kontakt treten können. Dabei wünsche ich viel Freude und allen einen schönen Abend oder, wenn ihr es später anguckt, schönen Tag weiterhin. Macht's gut!